ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Trauer, Fassungslosigkeit und Wut. Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, so haben wir das Thema heute Morgen genannt. Am Freitagabend ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Er hat Dutzende Menschen dabei verletzt, viele davon schwer. Und bislang sind 5 Menschen an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der Mann, der nach dem Anschlag festgenommen wurde, stammt aus Saudi-Arabien, lebte seit fast 20 Jahren in Deutschland, ist aber wohl kein Islamist, sondern hat sich im Gegenteil des Öfteren islamkritisch geäußert. Viele Fragen sind noch offen und wie in der Bundeshauptstadt Berlin darüber diskutiert wird, wie die politisch Verantwortlichen in den verschiedenen Parteien überhaupt auf den Anschlag reagieren, das beobachtet unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Tag 3 nach Magdeburg. Ein Land im Schock. Die Berliner Politik auf der Suche nach Antworten und ein Vizekanzler Robert Habeck, der die Deutschen bittet, jetzt nicht den allzu schnellen Antworten zu erliegen.
Glauben Sie nicht jenen, die immer gleich alles wissen. Glauben Sie nicht, was Ihnen Propagandisten im Netz weismachen wollen. Die Lüge ist schneller als die Wahrheit. Nehmen Sie sich Zeit für die Wahrheit. Nehmen Sie sich Zeit für Skepsis, für Zweifel, nachzufragen. Lassen Sie sich nicht vom Hass anstecken.
Gegen Hass und Propaganda, gegen Angst als Waffe. In einem 10-Minuten-Video an alle Mitbürger arbeitet Habeck Magdeburg auf seine Art auf. Aus den meisten Parteien ebenfalls moderate Töne. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, appelliert im Gespräch mit der ARD an die Politik, auch an seine Leute.
Ich hoffe nur sehr, dass das Attentat auch nicht missbraucht wird für Debatten, die eben nicht weiterhelfen, die nicht zu mehr Sicherheit führen. Es gebietet auch der Respekt vor den Opfern, ein solches Attentat nie zu missbrauchen.
Bessere Politik. Die Union hat Vorschläge, wie Deutschland schnell sicherer wird.
Da geht es beispielsweise um die biometrische Gesichtserkennung an Gefahrenorten. Da geht es um die Quellentelekommunikationsüberwachung, die Online-Durchsuchung für den Verfassungsschutz. Auch das wäre sehr hilfreich gewesen. Und vor allen Dingen natürlich geht es um die IP-Adressenspeicherung, um Straftaten, die im Netz offenbar werden, auch tatsächlich verfolgen zu können.
Die Befugnisse der Behörden. AfD-Bundesgeschäftsführer Baumann sagt im ARD-Hauptstadtstudio, um Befugnisse gehe es auch, aber die AfD hat die Zuwanderung im Blick.
Die Befugnisse sind hier nicht der Engpass. Der Engpass ist hier der Unterschied zwischen Millionen unkontrollierter Migranten aus dem Nahen Osten, ein Hexenkessel von Extremisten, Islamisten, Wahhabiten, Anti-Islamisten, Clans. Dieses Missverhältnis, die unkontrolliert reinzulassen und die Sicherheitsapparate überhaupt nicht aufzubauen.
Das müsste sich ändern. Baumann will eine Sondersitzung des Bundestages, eine Regierungserklärung des Kanzlers. SPD-Vizefraktionschef Dirk Wiese formuliert es in der ARD eine Nummer kleiner.
Es wird zum Jahresende auch noch Sondersitzungen tatsächlich im Deutschen Bundestag, im Innenausschuss geben und auch beim Gremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste. Aber nochmal, die Sicherheitsbehörden müssen jetzt ermitteln und danach sind Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich halte das jetzt für verfrüht.
Es geht um die Sicherheit in Deutschland. Die Union will Weihnachtsmärkte nicht als Hochsicherheitstrakt. Sie will eine neue Sicherheitsstruktur. Der grüne Kanzlerkandidat Habeck sagt, die Terroristen, die Extremisten, sie wollen Angst schüren. Habeck ordnet Sicherheit so ein.
Sicherheit aber ist eine Bedingung für Freiheit. Und diese soll uns genommen werden. Und deshalb wird Verunsicherung gesät. Darüber müssen wir reden. Und zwar ohne Scheu und ohne Ressentiment.
Derweil gehen Aufarbeitung und Seelsorge weiter. Der Bundesopferbeauftragte Pascal Kober rechnet mit mehreren hundert Hilfsbedürftigen, Tatzeugen, Ersthelfer mit eingerechnet. Sie alle will er über die Möglichkeiten von finanziellen und psychosozialen Hilfen informieren. An Tag 3 nach dem Anschlag hat in Berlin die Aufarbeitung der Todesfahrt von Magdeburg gerade erst begonnen.
Berichtet unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Heute früh habe ich mit unserer Reporterin in Magdeburg, Katja Luniak, gesprochen und ich habe sie zuerst gefragt, wissen Sie etwas darüber, wie es den Schwerverletzten geht?
Ja, das ist tatsächlich eine kleine gute Nachricht. Wir haben von einer großen Klinik hier in Magdeburg die Information bekommen, dass die 11 Schwerverletzten, die noch auf der Intensivstation lagen, außer Lebensgefahr sind. Es sind natürlich auch etliche Opfer in andere Kliniken transportiert worden, rundherum im Land nach Halle, viele Kilometer auch weit weg. Da haben wir noch keine 100-prozentige Entwarnung, hoffen aber natürlich, dass es denen allen gut geht. Wie gesagt, nur eine kleine gute Nachricht.
Gibt es denn Neuigkeiten von Seiten der Polizei zu den Ermittlungen am Tatort oder zu den Ermittlungen gegen den Festgenommenen?
Am Tatort selber nicht. Der ist ja gestern wieder freigegeben worden tatsächlich. Da sind auch schon wieder Menschen drüber gelaufen gestern. Es gibt neue Erkenntnisse gegen den Beschuldigten. Und zwar weiß man jetzt, dass er nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern 2013 aufgefallen ist und da ja schon eine Geldstrafe zahlen musste, weil er ja der Ärztekammer gedroht hat. Da gab es Probleme mit seinen Zeugnissen. Sondern dass auch es schon den Versuch einer Gefährderansprache hier in Sachsen-Anhalt gab. Und zwar vor ungefähr einem Jahr. Da hat er an die Staatsanwaltschaft Köln ein Drohschreiben mit etwas wirrem Inhalt geschrieben, aber ungefähr so, er habe keine Schuldgefühle, wenn etwas Schlimmes passieren würde. Daraufhin hatte man versucht, ihn in Bernburg zu erreichen. Er war aber nicht angetroffen worden. Es gab ein Schreiben an ihn, wo auch nochmal Konsequenzen angedroht wurden. Ob ihn das aber jemals erreicht hat und ob er darauf reagiert hat, das wissen wir tatsächlich noch nicht.
Zwei volle Tage sind seit dem Anschlag vergangen, die beiden Tage des vierten Adventswochenendes. Was haben Sie beobachtet an diesem Wochenende? Was haben die Menschen in Magdeburg gesagt, denen Sie begegnet sind und mit denen Sie gesprochen haben?
Das ist tatsächlich so eine Mischung gewesen aus Trauer, aus Wut auch tatsächlich, aber auch, und das muss man sagen, aus so dem Versuch, das aufzuarbeiten. Was ist da in meiner Stadt passiert? Was ist da an dem Ort passiert, wo ich schon tausendmal lang gegangen bin, wo ich jeden Stein kenne? Das war auch gestern das, was die Leute mir gesagt haben, die durch diesen Tatort, also durch diese Gasse gegangen sind, wo ja die Todesfahrt stattfand, als der alte Markt wieder freigegeben wurde, zwischen diesen geschlossenen Weihnachtsmarktbuden. Das war etwas gespenstisch, aber die Leute haben gesagt, ich muss damit klarkommen. Es ist jetzt keine Sensationslust, ich muss das irgendwie verarbeiten. Ansonsten gab es natürlich hier am ganzen Wochenende unglaublich viele Mahnwachen. Es gab Andachten. Es gab auch eine rechtsextreme Demonstration tatsächlich, an der 2000 Menschen teilgenommen haben und wo auch Abschiebung und so weiter gefordert wurde. Also es ist eine Gemengelage, die ist ganz unglaublich und für mich tatsächlich auch noch schwer zu fassen.
Heute wird in der Stadt Magdeburg, die ja auch Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ist, der Ältestenrat des Landtages zusammenkommen wegen des Anschlags. Worum wird es da gehen?
Es geht vor allem um politische Aufarbeitung. Also man will jetzt beraten, was kann man politisch tun? Welche Untersuchungsausschüsse braucht man eventuell? Nach anderen Ereignissen in Deutschland gab es ja tatsächlich auch in diesen Bundesländern immer irgendwelche Untersuchungsausschüsse. Darüber soll beraten werden natürlich. Und dann mal gucken, wie wir das dann aufarbeiten. Das wird uns noch eine Weile begleiten natürlich.
Sind denn heute auch weitere Kundgebungen in Magdeburg geplant?
Sind auf jeden Fall. Die AfD hat sich ja schon am Samstag angekündigt, auf dem Domplatz eine Kundgebung abhalten zu wollen. Es kommt der komplette Bundesvorstand, Alice Weidel wird dabei sein, Jan-Wenzel Schmidt. Nach dem, was wir hier erlebt haben am Samstag mit der rechtsextremen Demonstration, vermute ich auch, dass der Zulauf relativ groß sein wird. Es wird aber auch eine Gegenveranstaltung geben rund um den Ereignisplatz, wo die Todesfahrt stattfand, soll eine Menschenkette gebildet werden, zur selben Zeit wie zur Kundgebung auf dem Domplatz. Und da wird uns heute noch ein bisschen was bevorstehen, ja.
Wieder hat also ein Mann am Steuer eines Autos einen grausamen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt verübt, ist einfach in eine Menschenmenge gerast und hat dabei mehrere Menschen getötet und sehr viele zum Teil schwer verletzt. Ähnlich wie vor 8 Jahren in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Als bekannt wurde, dass der Täter aus Saudi-Arabien stammt, haben viele gedacht, wieder ein Islamist, so wie damals in Berlin. Aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein, denn der Festgenommene hat sich des Öfteren islamkritisch geäußert. Und das wirft Fragen auf, nach seinem Motiv und danach, ob man hätte wissen oder nicht wissen können, welche Gefahr von diesem Mann ausging. Peter Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Er leitet dort das Internationale Zentrum für die Erforschung der Radikalisierung. Und vorhin habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Neumann, ein Islamkritiker, der einen Anschlag nach dem Muster von Islamisten durchführt, das muss man ja erstmal zusammenbringen. Sie sind seit vielen Jahren Terrorismusforscher. Können Sie das zumindest ansatzweise begreifen?
Ja, das ist erstmal der große Widerspruch auf der Oberfläche. Auf der anderen Seite ist es so, dass es sich hier um eine Person handelt, die seit Jahren die gleichen Thesen vertritt. Ein atheistischer, militanter Ex-Muslim, der sich gegen seine Heimat Saudi-Arabien einsetzt, dessen Hass sich zunehmend auch gegen Deutschland gewandt hat und der am Ende die deutsche Gesellschaft wirklich gehasst hat. Aber man muss verstehen, das war auch ein wirrer Mann. Es war ein Mann, der sich zunehmend in Wahnvorstellungen, Verschwörungstheorien verstrickt hat, der am Ende so wütend war auf alle, die gegen ihn waren und mit ihm Streitigkeiten hatten, dass er dann sozusagen einen Anschlag durchgeführt hat, der zwar Islamisten ähnelt, aber der nicht islamistisch intendiert war, sondern sich gegen die deutsche Gesellschaft gerichtet hat.
Es hat ja in den vergangenen Tagen immer mehr Hinweise gegeben, dass dieser 50-jährige Mann aus Saudi-Arabien den Behörden schon vorher mehrfach aufgefallen ist. Offenbar wurde er aber nicht als gefährlich eingestuft. Wie lässt sich das erklären?
Das ist ganz sicher ein großer Fehler gewesen und da müssen wir ran als Gesellschaft, auch die Politik. Tatsache, dass da immer wieder Warnungen kamen, dass diese aber nicht verknüpft miteinander wurden, nicht zusammengeführt wurden. Es kann ja nicht sein, dass wir als Gesellschaft sagen, Leute müssen mehr aufpassen, Leute sollen etwas melden, wenn ihnen etwas auffällt. Und dann, wenn diese Meldungen kommen, wenn diese Hinweise kommen von Mitgliedern der Öffentlichkeit, aber auch von ausländischen Regierungen, dann wird nichts damit gemacht. Dann werden diese Meldungen zwar registriert und weitergeleitet, aber jeder versucht im Prinzip nur, dem anderen diese Bürde aufzulasten. Und das ist ein großes Problem und das ist etwas ganz Konkretes, was die Politik jetzt im Nachgang auch verbessern.
Müssten die Sicherheitsbehörden vielleicht in Zukunft genauer hinschauen auf die Profile solcher Leute, wie eben dieser Mann aus Saudi-Arabien einer ist? Der Mann hat ja offenbar Deutschland in den sozialen Medien mehrfach den Krieg erklärt, weil Deutschland seiner Ansicht nach die Islamisierung vorantreibe.
Ja, das war so eine seiner Wahnvorstellungen, die er sich dann am Ende reingesteigert hat. Er hat Deutschland gehasst, nicht, um das nochmal zu betonen, nicht, weil Deutschland den Muslimen gegenüber feindlich war, sondern seiner Ansicht nach, weil Deutschland den Muslimen gegenüber zu freundlich war. Und am Ende hat er sogar geglaubt, dass Deutschland die Islamisierung Europas vorantreibe. Das ist genau der Punkt, dass solche Profile, die eigentlich widersprüchlich sind, in keine klare Kategorie reinpassen. Da müssen wir eigentlich eine neue Kategorie dafür schaffen. Und in Großbritannien gibt es eine solche Kategorie schon von Leuten, die wirre Ideologien haben, die sich selbst zusammengebastelt haben, die oftmals idiosynkratisch sind und die oftmals auch gewisse psychische Erkrankungen vorweisen. Das müsste man eigentlich neu verstehen.
Wenn sich allerdings jemand als Einzeltäter im Internet selbst radikalisiert, sich seine eigene Ideologie zusammenbastelt, lässt sich das denn überhaupt erkennen? Ich meine, die deutsche Bevölkerung umfasst ja sehr, sehr viele Menschen.
Ja, nicht in allen Fällen natürlich und es wird niemals eine hundertprozentige Trefferquote geben. Aber wenn man so einen hat wie den hier, der ständig auffällt, es wird ja manchmal behauptet, er sei ein Schläfer gewesen. Er war genau das Gegenteil von einem Schläfer. War sehr, sehr laut. Er hat sich ständig überall bei allen bemerkbar gemacht, hat sich mit vielen Leuten angelegt, hat viele Drohungen ausgesprochen. So etwas wird bemerkt und so etwas kann dann auch erfasst werden. Natürlich, wenn einer niemals kommuniziert, nichts von sich gibt, nicht auffällt, dann wird es schwierig. Aber solche Fälle wie den würde man bekommen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Trauer, Fassungslosigkeit und Wut. Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, so heißt das Thema heute Morgen hier bei uns, nachdem am Freitagabend ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast ist auf dem Weihnachtsmarkt von Magdeburg und dabei mindestens 5 Menschen getötet und Dutzende zum Teil schwer verletzt hat. Ich weiß nicht, ob und wie oft Sie in den vergangenen Wochenenden auf Weihnachtsmärkte gegangen sind, wie sehr das bei Ihnen einfach dazugehört in den Wochen vor Weihnachten, dem Fest, das für die meisten von uns vielleicht das Wichtigste im Jahr ist. Gerade wenn wir uns über und auf etwas freuen, wenn wir schöne Dinge tun, wenn wir uns treiben lassen, zum Beispiel über einen Weihnachtsmarkt, wenn wir einfach mal entspannt im Hier und Jetzt sind, gerade dann ist ein so grausamer Anschlag wie der in Magdeburg wenige Tage vor einem Fest, das die Nächstenliebe feiert, besonders heimtückisch. Vor der Sendung habe ich mit Volker Jung gesprochen. Er ist Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ich habe ihn gefragt, was kann die Botschaft eines Festes wie Weihnachten überhaupt noch ausrichten, wenn wir immer wieder und auch jetzt wieder erleben müssen, was Menschen anderen Menschen antun können?
Ja, das ist erstmal ganz furchtbar. Also mir ging es ja auch so, als ich davon gehört habe, war ich zutiefst erschrocken und erschüttert. Und dann zu hören, wie viele Menschen da jetzt gestorben sind und auch dann schwer verletzt wurden, das hat mich zutiefst berührt und bewegt. Und das steht natürlich auch irgendwie ziemlich im Widerspruch zu dem, was wir mit Weihnachten verbinden. Wir verbinden ja ruhige und besinnliche Tage damit und wollen uns öffnen auch für die Weihnachtsgeschichte und das auch im Kreis von Menschen miteinander genießen. Das ist ein ziemlicher Kontrast. Aber gerade da kann die Botschaft auch nochmal eine besondere Kraft entfalten, denn die Weihnachtsbotschaft ist ja keine Jubelbotschaft, sondern sie redet ja davon, dass das Weihnachtsgeschehen in tiefer, dunkler Nacht geschehen ist und dass Jesus selbst in der Krippe an einem entlegenen Ort in der Welt geboren ist. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass Gott ins Tiefe hineingeht und Menschen da begegnet. Da hat, finde ich, diese Botschaft auch nochmal eine besondere Kraft, die sie entfalten kann, auch vielleicht Menschen zum Trost werden kann.
Wir haben unsere Berichterstattung über den Anschlag von Magdeburg heute Morgen unter die Überschrift gestellt: Trauer, Fassungslosigkeit und Wut. Alles Gefühle, die viele von uns jetzt haben. Wie gehen wir am besten um mit diesen Gefühlen, mit der Trauer, mit der Fassungslosigkeit und auch mit der Wut?
Die Gefühle sind da und die Gefühle brauchen auch Raum und Platz. Trauer braucht Platz. Es war, glaube ich, gut, dass die Menschen in Magdeburg im Dom zusammengekommen sind und dort auch miteinander genau diesem Gefühl der Trauer und auch der Machtlosigkeit Raum gegeben haben und das auch in ihren Gebeten vor Gott ausgebreitet haben. Das ist für mich auch außerordentlich wichtig. Ich selbst suche im Gebet auch immer wieder Halt und Orientierung, gerade in solchen Situationen. Natürlich hat auch Wut Platz. Also das ist ja grauenhaft zu merken, was Menschen einander antun können. Und auch das braucht Raum. Auch das braucht Raum in der Besinnung.
Nur etwa die Hälfte der Menschen in Hessen sind noch in einer der beiden großen Kirchen und die Bedeutung des christlichen Glaubens nimmt ab in unserer Gesellschaft. Aber Weihnachten ist eben längst ein eher volkstümliches Fest und verbindet als solches sehr viele Menschen miteinander. Das zeigt sich ja gerade auch auf den Weihnachtsmärkten. Wie wichtig ist dieses weltliche Weihnachten für unser Zusammenleben und was tun wir am besten, wenn immer wieder verbrecherische Menschen die Bedeutung dieses Festes ausnutzen?
Weihnachten war immer in Verbindung auch mit allgemeinen Welt- und Lebenserfahrungen. Gerade dass Weihnachten in der dunklen Zeit gefeiert wird, steht tief in Verbindung mit dem Empfinden, dass wir irgendwie Kraft und Halt auch gerade in der Dunkelheit brauchen. Und da ist dieses Weihnachtsfest mit auch gerade dieser Jahreszeit verknüpft worden. Und ich glaube, darin liegt dann auch eine Möglichkeit, gerade auch in einer Gesellschaft, wo viele Menschen sagen, ich kann mit dem Glauben gar nichts anfangen, ist vielleicht das Weihnachtsfest dort noch mal eine Anregung, darüber nachzudenken, ob es nicht im Leben auch etwas braucht, wo Menschen eine tiefe Halt finden, über das hinaus, was wir uns allein selbst geben können. Aber es braucht natürlich auch immer die Gemeinschaft miteinander. Die darf nicht abreißen, die muss man immer wieder suchen, auch und gerade jetzt in dieser Zeit.
In einer Zeit, in der ja auf der ganzen Welt und eben auch in unserer engsten Umgebung viele Menschen leiden, verzweifelt sind und Ängste ausstehen, was wäre denn aus Ihrer Sicht eine gute Art und Weise, das Weihnachtsfest zu begehen, ohne dass wir uns eine heile Welt vormachen, aber auch ohne dass wir uns abwenden von allem, was an Weihnachten wichtig ist?
Naja, gerade sich dies klarzumachen, dass Weihnachten auch für etwas steht, dass Gott Menschen in dem Menschsein wirklich begegnet, was auch viele Seiten hat und es eben auch diese abgründigen Seiten des Menschseins gibt. Und das gehört tief mit in die christliche Botschaft hinein, die das Weihnachtsfest vermittelt, dass es gerade da etwas braucht, um da standzuhalten. Das nicht auszublenden und nicht einfach sich die Welt schön zu reden, sondern zu sehen, ja, das ist so. Menschen können Schlimmes einander antun, aber gerade da braucht es auch eine Gegenkraft, die dem entgegentritt. Und da braucht es Menschen, die diese Gegenkraft in sich aufnehmen und der Raum geben und nicht sich zurückziehen und auch nicht nur die Innerlichkeit suchen, sondern die Begegnung miteinander.
Herr Jung, das bevorstehende Weihnachtsfest ist Ihr letztes als Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Nach Weihnachten gehen Sie in den Ruhestand. Mit welchen Gedanken und mit welchen Wünschen tun Sie das gerade jetzt?
Ja, gerade jetzt ist es auch bei mir eine Zeit, in der viele Gefühle durcheinander gehen. Ich weiß, es ist für mich jetzt eine Zeit des Überganges. Ich lasse manches zurück. Ich gebe auch manche Verantwortung ab. Da ist es einerseits ein bisschen Wehmut da, da ist auch auf der anderen Seite Erleichterung da. Und wenn das jetzt in eine Zeit fällt, in der auch noch solche schwierigen Ereignisse sind, da bewegt mich schon sehr viel. Ich hoffe jetzt selbst einfach auch, etwas mehr Ruhe zu finden, auch in der Zeit dann danach und mich auf manches Neue auch besinnen zu können, mich neu ausrichten zu können und dann hoffentlich auch den Ruhestand genießen zu können.
Sagt Volker Jung, der als Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in den Ruhestand gehen wird nach Weihnachten. Vor der Sendung haben wir miteinander gesprochen, nicht nur wie ursprünglich geplant über das bevorstehende Weihnachtsfest, sondern auch über den Anschlag von Magdeburg vom vergangenen Freitag. Und wie es den Menschen in Magdeburg nach diesem furchtbaren Anschlag geht, wie sie das gerade vergangene Wochenende verbracht haben, das ja eigentlich ein schönes Adventswochenende hätte sein sollen, das schildert uns jetzt unser Reporter in Magdeburg, Lars Frohmüller.
Es war ein vierter Advent fast gar nicht zu spüren in der Magdeburger Innenstadt. Dort, wo sonst Glühwein und Bratwurstgeruch durch die Gassen ziehen, war es gespenstisch still. Rund um den Weihnachtsmarkt waren nur unzählige Fahrzeuge und Beamte der Polizei postiert. Statt mit Lichterketten und Weihnachtsdeko ist der Markt weiterhin mit Absperrband und Polizei umzogen. Gegenüber der Johanneskirche trafen sich am Sonntag unzählige Menschen, um den Opfern zu gedenken.
Das ist heute eigentlich schlimmer als vor 2 Tagen, weil man es immer mehr realisiert. Und man ist ja eigentlich sehr machtlos, ja, gegenüber dieser ganzen Sache. Ich sage mal, wie ein Mensch in 3 Minuten so viel Leid zufügen kann, was ja nicht nur die Opfer und die 200 Verletzten, sondern uns alle betrifft. Und damit eigentlich eine ganze Stadt irgendwo auch in den Abgrund zu stürzen.
Ich hoffe auch auf keine gewalttätige Art oder sowas, dass da wieder Richtung rechts da viel mehr passiert oder sowas. Das wollen wir nicht hoffen.
Man ist unter vielen Menschen, aber trotzdem irgendwie alleine. Also das sehen Sie es mir nach, aber das kann ich wirklich noch nicht irgendwie in Worte fassen.
Naja, war doch ein bisschen bedrückend. Man hat das sonst immer weit gesehen, irgendwo in anderen Städten, da war das ja nicht so schlimm. Und wenn es einen unmittelbar betrifft, ich finde bloß Wut und Ohnmacht. Das ist das Problem.
Ich kann es da gar nicht richtig beschreiben. Also es ist auf jeden Fall unglaublich, was hier passiert ist. Und im Moment fühlt sich so an, als wäre nichts mehr wie vorher.
Auch für Magdeburgs Oberbürgermeisterin eine schwere Stunde. Sie richtet noch einmal den Dank an die Einsatzkräfte.
Das habe ich gestern im Dom schon getan. Das mache ich heute auch gerne noch mal wieder. Nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch an die Polizei, an die Menschen, die auf dem Markt eben selbstlos geholfen haben, Unterstützung gegeben haben bei der Versorgung der Betroffenen. Herzliches Dankeschön, weil das zeigt, dass wir als Menschen noch Menschen sind.
Dann bricht die Stimme. Die Anspannung der letzten Tage ist zu spüren. Für sie wird es wahrscheinlich kein stilles Fest, wie wohl für die meisten Magdeburger.
Bei uns wird Weihnachten wahrscheinlich dies Jahr keine Rolle spielen, weil ich auch noch ein persönliches Ereignis zu betrauern habe. Und wir werden das still begehen und werden dann natürlich nach den Feiertagen die Arbeit aufnehmen, unverzüglich als Oberbürgermeisterin mit dem Stab. Wir werden also gucken, was wir für Trauermöglichkeiten anbieten können, wie wir auch quasi die Situation insgesamt bewältigen in der Stadtgesellschaft und dann auch gucken, wie soll es mit Veranstaltungen und insbesondere dem Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr dann weitergehen, was werden wir tun.
Der Tatort, also der Weihnachtsmarkt, bleibt geschlossen. Seit gestern können die Magdeburger wieder auf das Gelände. Der mutmaßliche Täter sitzt unweit der Stadt in Burg im Gefängnis in Untersuchungshaft. Einen Lichtblick gibt es, vielleicht. Die Lichtinstallation, die Magdeburger Lichterwelten, sollen am Heiligabend um 12 Uhr wieder leuchten. Auch als Trost für die verwundete Stadt.
Hätte dieser Anschlag verhindert werden können und welche Konsequenzen sind aus dem Fall zu ziehen, darüber wird jetzt debattiert. Es sind nur 3 Minuten gewesen am Freitagabend und dann waren 5 Menschen tot und 200 verletzt, viele von ihnen schwerst verletzt. Der Mann, der mit dem Auto auf den Weihnachtsmarkt gerast war, ist ein 50-Jähriger, der aus Saudi-Arabien stammt, seit 2006 in Deutschland lebt, 10 Jahre später Asyl in Deutschland bekommen hat, ein Arzt, der sich in den sozialen Medien islamkritisch präsentiert hatte. Behörden hatten vorher Hinweise auf den Mann erhalten. Ich habe mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski darüber gesprochen und ihn gefragt, Bundesinnenministerin Faeser hat ja angekündigt, Gesetzentwürfe zur inneren Sicherheit beschließen zu wollen. Um was geht's da konkret?
Ja, sie nennt zum einen das Bundespolizeigesetz, das sowieso geändert werden sollte, was aber stecken geblieben ist. Da geht es um erweiterte Befugnisse, beispielsweise im Internet für die Bundespolizei. Und zum anderen ist ja noch offen das zweite sogenannte Sicherheitspaket nach Solingen. Auch da geht es vor allem um Internetdaten, künstliche Intelligenz, die eben auch biometrische Daten abgleichen sollen darf, beziehungsweise dass auch IP-Adressen gespeichert werden. Darauf konnte sich die Ampelkoalition nicht verständigen. Es gab einen anderen Gesetzentwurf abgeschwächt, den die unionsgeführten Bundesländer dann abgelehnt hatten im Bundesrat. Und da ist die Frage, ob man da nochmal zusammenkommt jetzt vor der Wahl. Die Zeit ist natürlich auch sehr knapp.
In dieser ganzen Diskussion über Konsequenzen gibt es ja auch Warnungen, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Wie wird diese ganze Diskussion denn in Berlin geführt?
Ja, das ist ja ganz interessant, also dass zum Teil jetzt gefordert wird, die Polizei muss mehr Befugnisse bekommen. Auf der anderen Seite stellt sich immer klarer heraus, dass dieser Mann nun keineswegs unterhalb des Radars der Behörden unterwegs war, sondern es vielfach schon Vorfälle gegeben hatte. Androhungen von Straftaten, 2013 gab es da bereits eine Verurteilung in Rostock zu 90 Tagessätzen. Es gab kürzlich erst eine schriftlich übermittelte Gefährderansprache, weil man ihn offenbar nicht direkt angetroffen hat in Sachsen. Sachsen-Anhalt, ein CDU-geführtes Innenministerium übrigens in Sachsen-Anhalt. Also die Politik sagt einerseits, da muss jetzt genau geprüft werden, hält sich auch zurück mit Vorwürfen an die Behörden, aber ganz offensichtlich haben verschiedene Behörden sehr viel über diesen Mann gewusst und offenbar dann aber nicht den Schluss gezogen, dass der wirklich sehr gefährlich sein könnte. Da werden Fragen laut, ob jetzt zusätzliche Befugnisse das verhindert hätten in diesem Fall, dass dieser Anschlag dann passiert ist.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Inwieweit wird denn der Anschlag von Magdeburg den Wahlkampf jetzt beeinflussen, den Bundestagswahlkampf?
Selbstverständlich wird er den beeinflussen. Bislang war es ja so, dass vor allem wirtschaftspolitische Fragen, die Wirtschaftslage sehr stark im Vordergrund gestanden hat, des anlaufenden Bundestagswahlkampfs. Jetzt haben wir diese unfassbare Todesfahrt von Magdeburg. Das wühlt natürlich viele Menschen auf. Und die Frage ist aber, wie gehen die Parteien damit um? Also zum einen fällt ja schon auf, dass jetzt gesagt wird, keine voreiligen Schlussfolgerungen ziehen. Auf der anderen Seite jetzt der Versuch, schon gewisse politische Pflöcke einzuschlagen, indem man sagt, die Behörden brauchen mehr Befugnisse. Dann wiederum die AfD, die möglicherweise ja auch in gewissen Problemen ist, weil der Mann, dieser Täter aus Saudi-Arabien, der sich aber vom Islam abgewendet hat, eben auch gewisse Sympathien für die AfD gezeigt hat. Also das ist alles nicht so ganz einfach, das dann im Zweifelsfall auch zu instrumentalisieren politisch. Und von daher bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, die Diskussion, in welche Richtung sie vor allem gehen wird.
Gibt es denn bei Ihnen in Berlin inzwischen auch mehr Informationen über die Hintergründe des Täters und über das Motiv?
Ja, da ermitteln ja die Behörden und das scheint ja alles noch recht diffus zu sein. Also das heißt jetzt von den Ermittlungsbehörden, dass die Angaben, die der Mann gemacht hat, eher so ein bisschen wirr seien. Bisher heißt es von Seiten des Bundeskriminalamtes, dass man noch nicht wirklich genau sagen könne, dass das ein politischer Hintergrund ist. Steht ja auch noch im Raum, der Mann möglicherweise einfach psychisch Probleme hatte, aber da wage ich jetzt keine Beurteilung. Ich kann nur das wiedergeben, was im Augenblick diskutiert wird und man scheint da noch so ein bisschen tatsächlich auch da im Dunkeln zu tappen und nicht genau zu wissen, was nun das genaue Motiv war für diesen wahnwitzigen Anschlag.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.